Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, in der heutigen Sendereihe Credo hören Sie zwei Vorträge vom Kongress Freude am Glauben, ein Vortrag von Professor Dr. Anton Ziegenhaus aus Augsburg, Maria weist uns den Weg zu Christus, und ein Vortrag von Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt zum Thema Es gibt die Wahrheit. Doch zunächst der Vortrag von Professor Ziegenhaus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Marienverehrung scheint bei dem Teil der Katholiken, der sich fortschrittlich und zeitnah fühlt, obsolet geworden zu sein. Die Zeit benötige, so meint man, aktive und dynamische Christen und dürfe sich keineswegs hinter die Mauern einer kontemplativen Frömmigkeit zurückziehen. Die Marienverehrung sei überhaupt für das Leben nicht wesentlich und gehöre zu den persönlichen Frömmigkeitsstilen, wie es auch eine franziskanische und ignatianische Frömmigkeit gebe. Auch aus ökumenischen Motiven plädieren viele für ein marianisches Leisetreten. Zwar wird geflissentlich Luthers Marienlob besonders in der Magnificat-Auslegung hervorgehoben, doch wird dieses Marienlob durch ein reformatorisches Prinzip relativiert. Das Prinzip sola gratia besagt die ausschließliche Wirksamkeit der Gnade ohne irgendein menschliches Zutun zum Heil. Insofern ist auch ein Mitwirken Mariens überflüssig. Die Humilitas, die Demut der Magd, bedeutet, so Luther, die totale Nichtigkeit und Passivität Mariens, kann aber etwas total Nichtiges und Passives Grund für eine Verehrung werden? Das Sola Scriptura-Prinzip lässt nur die Schrift gelten und führt zur Streichung der Marienfeste, deren Geheimnis nicht ausdrücklich im Neuen Testament genannt wird, wie das Fest der unbefleckten Empfängnis und der leiblichen Aufnahme. Der marianische Minimalismus führt Luther zu einer Kontroverse, sogar zu einer Entgegensetzung von Jesus und Maria, wie etwa folgender Satz zeigt: Es ist besser, wenn Maria zu viel Abbruch getan wird, als der Gnade Gottes. Ja, man kann ihr nicht zu viel Abbruch tun, da sie aus nichts geschaffen ist wie alle Kreaturen. Die Mariengestalt ist bei solcher Entgegensetzung von natürlichen Anlagen und der Gnade Gottes zu einer totalen Wirkungslosigkeit bestimmt. Sie ist nur Werkzeug, nicht personale Mitwirkerin. Im Übrigen werden auch im innerkatholischen Raum nicht selten die Mariendogmen entleert. Die einen spiritualisieren die Jungfrauengeburt zur unerschütterlichen Treue gegenüber Gott. Wo wäre dann noch ein Unterschied zwischen der heiligen Ehefrau Elisabeth von Thüringen? Die anderen deuten die leibliche Aufnahme als gemeinchristliche Selbstverständlichkeit, so Karl Rahner, weil sie sagen, jeder steht im Tode auf. Wie es auch sein mag, gültig bleibt das Wort des heiligen Bonaventura, gestorben 1274, wörtlich: Wenn du die Mutter Gottes aus der Welt wegnimmst, nimmst du auch das menschgewordene Wort weg. Ohne Maria gibt es keine Menschwerdung des ewigen Sohnes, bleibt Gott uns fern. Und ohne die Geburt aus der Jungfrau ist Mariens Sohn nicht zugleich Gottes Sohn. Denn die jungfräuliche Mutterschaft spiegelt auf christologischer Ebene die gottmenschliche Konstitution des Erlösers, sozusagen das Weihnachtsgeheimnis wieder. Gott, Mensch, Jungfrau, Mutter. So sagt schon der heilige Athanasius, und gestorben 373, die Geburt aus der Jungfrau ist der sichtbarste Beweis für die Gottheit des Sohnes. Die Zusammengehörigkeit von Mariens jungfräulicher Mutterschaft und Jesu Christi Gottessohnschaft in negativer und positiver Richtung zeigt auch die Feststellung von John Henry Newman, wörtlich: Ein Überblick wenigstens über Europa wird uns zeigen, dass es nicht die religiösen Gemeinschaften mit einer betonten Marienverehrung sind, die aufgehört haben, ihren Sohn anzubeten, sondern gerade die Gemeinschaften, die auf ihre Verehrung verzichtet haben. Ohne Maria schwindet auch Jesus. Und weiterhin sagt Newman, wenn Maria die Mutter Gottes ist, dann heißt das, dass Christus notwendig der Emmanuel, der Gott mit uns ist. Sohn und Mutter gehören zusammen. Und die Erfahrung dreier Jahrhunderte hat der Kirche Zeugnis bestätigt. Die Katholiken, die die Mutter ehrten, beten auch heute noch ihren Sohn an. Die Verehrung der Mutter hemmt nicht das Heil, ganz im Gegenteil. Selbst Luther musste in der Form einer bekümmerten Verwunderung feststellen, dass die Einschränkung der Marienverehrung zu keiner vertieften Christusfrömmigkeit geführt hat. Wie eigentlich das Wort nahelegt, es ist besser, wenn Maria zu viel Abbruch getan wird. So klagte er, dass sie als Katholiken zu Maria viele Rosenkränze gebetet hätten, jetzt aber nur wenig zu Christus beten. Wörtlich, diese Nachlässigkeit gegenüber dem Erlöser wird Gott strafen. Wie die Aufklärungszeit im katholischen Raum bestätigt, ist der Rückgang der Marienfrömmigkeit immer auch ein Indiz für einen Glaubensschwund überhaupt. Jetzt das erste Thema: Maria seit Ewigkeit berufen zur Gottesmutter. Im Matthäusevangelium heißt es, dass die Sterndeuter aus dem Morgenland das Kind mit Maria, seiner Mutter, gefunden haben. Das gewohnte Bild, dass die Mutter das Kind auf ihrem Arm oder ihrem Schoß trägt und den Menschen zeigt, ist von diesem Evangelium angeregt. Gerade Stereotyp gebraucht es die Wendung das Kind und seine Mutter. Kind und Mutter gehören zusammen und sind keineswegs Rivalen, wie es das Wort Luthers nahelegt. In der Fülle der Zeit, um mit Paulus zu sprechen, hat Gott seinen Sohn gesandt, geboren von der Frau. Wird hier schon die Sache der Gottesmutterschaft ausgesagt, dann noch mehr bei Lukas 1,43, wo Maria Mutter meines Herrn genannt wird. Johannes spricht von der Mutter Jesu, der schon im Anfang bei Gott war und Gott war. Und der Fleisch geworden ist. Der Unterschied zwischen Maria und den übrigen Müttern liegt darin, dass der von ihr geborene Mensch schon vor seinem menschlichen Entstehen im Schoß der Mutter gelebt hat, also präexistent ist. Dieser Glaube an die Präexistenz des Sohnes lässt sich schon für die ersten Jahrzehnte nach den Ereignissen in Jerusalem nachweisen, etwa im Philipperhymnus. Mutter und Kind gehören somit in einmaliger und einzigartiger Weise zusammen, weil diese Mutter diesen ewigen Sohn und nur ihn der Menschheit vermittelt hat. Hier begegnet uns der im 19. Jahrhundert vor allem vom Matthias Josef Scheben erkannte Personalcharakter Mariens. oder das sogenannte mariologische Fundamentalprinzip. An einem Beispiel sei dieser Personalcharakter, diese bestimmte Prägung der Gottesmutter erläutert. Ein Theologe des 20. Jahrhunderts hat im Hinblick auf die Miterlöserschaft Mariens argumentiert, sie sei deswegen, weil sie den Erlöser geboren hat, genauso wenig Miterlöserin wie die Mutter des Kolumbus Mitentdeckerin Amerikas ist. Dieser Gedanke stimmt zwar im Hinblick auf Kolumbus, denn der kühne Seefahrer hätte auch an einer Kinderkrankheit sterben oder ein großer Feldherr oder Wissenschaftler werden können. Die Mutter des Kolumbus ist daher höchstens eine Voraussetzung für die Entdeckung Amerikas, die aber auch ein anderer hätte machen können und sicher gemacht hätte irgendwann später. Sie ist speziell, Maria ist speziell an, die Mutter des Kolumbus ist nicht speziell an dieser Entdeckung beteiligt. Im Hinblick auf Jesus und Maria ist jedoch diese Aussage falsch und das will ich erklären. Er war kein Junge, der irgendwann zum Messias berufen wurde. Aber auch Zimmermann hätte bleiben können. Vielmehr war dieser Mensch Jesus von Anfang seines irdischen Daseins an durch die hypostatische Union, das heißt durch die Verbindung mit dem ewigen Sohn geprägt und im Heilsplan Gottes für die Union mit dem präexistenten Sohn vorgesehen. So sagt Paulus, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, die also schon gelebt hat, seinen Sohn, geboren von der Frau, damit er die unter dem Gesetz loskaufe. Also mit der Geburt ist schon das ganze Erlösungsgeschehen beabsichtigt. Ähnlich heißt es im Glaubensbekenntnis, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Wegen dieser klaren Zielrichtung bei der Menschwerdung konnte Jesus nur der Erlöser sein, also nicht auch Zimmermann bleiben. Und Maria hat nicht einem Menschen das Leben gegeben, der sich später für verschiedene Möglichkeiten hätte entwickeln können. Sie war bestimmt zur Gottesmutterschaft. Darin besteht ihre personale Prägung, ihr Personalcharakter. Da Maria in ihrer personalen Prägung durch die Gottesmutterschaft konstituiert ist, kann sie nicht irgendwann in ihrem Leben, etwa bei der Empfängnis Jesu, dazu berufen worden sein. Maria ist, um Schweben zu zitieren, von ihrem Ursprung her und Kraft ihres Ursprungs der Person des Logos angegliedert. In und mit ihrer Beziehung zur göttlichen Person ihres Sohnes existiert und diese Beziehung ihr ganzes Leben bestimmt und bedingt. Diese innere, ihr ganzes Dasein begründete Beziehung Mariens zu ihrem Sohn erläutert Schweben mit einem Blick auf die protestantische Sicht. Ihr zufolge habe Maria zwar alle zur würdigen Ausübung ihrer Mutterdienste, gerade einem solchen Sohn gegenüber, notwendigen Gnaden empfangen. Diese Funktionsgnaden, wie er es nennt, diese Funktionsgnaden hätten aber letztlich nicht ihre Person erfasst, seien von ihr ablösbar und außerdem außerhalb des Mutterdienstes nicht mehr nötig. Konkret besagt dies, alle Aussagen über Maria, die vor ihrer Geburt liegen, vor der Geburt Jesu also, wie die unbefleckte Empfängnis, oder nach ihr, wie die Jungfräulichkeit nach der Geburt, die leibliche Aufnahme oder ihr Bezug zur Kirche oder zum einzelnen Gläubigen sind in diesem protestantischen Denkhorizont unergiebig und bedeutungslos. Wenn jedoch bei Maria nach katholischer Sicht Sein und Berufung zusammenfallen und sie Gottes Mutter ist, ist ihre ganze Existenz vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis, unbefleckte Empfängnis, über die Phase nach der Geburt und der Mutteraufgaben hinaus von der Gottesmutterschaft geprägt. Das heißt, von der Bestimmung der Welt, den Erlöser mütterlich zu bringen. Wegen dieser Bestimmung hat die Kirche in einem sicheren Glaubensinstinkt gesehen, dass die Brüder und Schwestern Jesu, von denen das Evangelium redet, nicht Mariens leibliche Kinder sein können, was ja rein philologisch möglich wäre. Wenn man nur den Text so nimmt, könnte man das vermuten. Und sie nach der Geburt nicht in die Rolle übriger Frauen und Mütter zurückgetreten ist, sondern vielmehr in die Rolle der Mutter der Kirche hineingewachsen ist. In diesem Sinn sagt das Zweite Vatikanum, die Mutterschaft Mariens in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort. Von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken. In ihrer mütterlichen Liebe trägt die Sorge für die Brüder, trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die auf der Pilgerschaft sind. So Lumen Gentium 62 und etwas später, wörtlich, die Kirche blickt in ihrem apostolischen Wirken mit Recht zu ihr auf, die Christus geboren hat, dass er durch die Kirche auch in den Herzen der Gläubigen geboren werde und wachse. Also Maria haben wir es anzuvertrauen, dass Christus in den Herzen der Gläubigen geboren wird. Maria hat also nicht nur einmal der Welt den Erlöser geboren. Und damit ihre Aufgabe erledigt, sodass sie jetzt arbeitslos wäre, sondern bringt gemäß ihrer Berufung immer der Welt ihren Sohn. Zweiter Punkt, Maria, der Weg zu Christus. Maria ist geschaffen und geboren worden, um den Menschen Christus zu bringen und sie zu ihm. Das ist ihr Personalcharakter, wie ich gezeigt habe. Zeige uns, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes, so schließt das Salve Regina. Sie tut das aus mütterlicher Liebe zu ihrem Sohn und zu den Menschen, die seine Brüder und deshalb auch ihre Kinder sind. Johannes Paul II. Entwickelt hier einen originellen Ansatz, den ich Ihnen vortragen möchte. Jesus hat durch seine Erlösungstat uns die Möglichkeit eröffnet, Söhne seines Vaters und seine Brüder zu werden. Wenn die Gläubigen jedoch nur einen gemeinsamen Vater hätten, wären sie nicht Söhne und Brüder, sondern Stiefsöhne und Stiefbrüder. Wörtlich, damit unser Brudersein mit ihm vollständig sei, wollte er, dass seine heilige Mutter unsere geistige Mutter sei. Maria ist nicht nur Mutter Christi, sondern auch Mutter der Kirche, denn, so die theologische Begründung, Maria hat den geboren, der das Haupt der Kirche ist. Das Haupt kann man von den übrigen Gliedern nicht trennen. Entsprechend ihrem Personalcharakter übt Maria immer diese Aufgabe der Kirche gegenüber aus. Von den Gläubigen wird ihre Nähe und Sorge auch empfunden. Deshalb suchen sie in ihren Nöten vor allem Marienwallfahrtsorte auf. Ebenso sind Erscheinungsorte Lourdes, Fatima, Guadeloupe, Rue de Bach in Paris Stätten besonders lebendigen Glaubens. Solche stillen Gebetsorte sind nach Johannes Paul II. Wörtlich die wirklichen Zentren der Welt und Heilsgeschichte. Die wahren Mittelpunkte der Geschichte und die stillen Gebetsorte der Menschen. Hier geschieht Größeres und für Leben und Sterben Entscheidenderes als in den Hauptstädten. Marienstätten sind Zentren lebendigen Glaubens. Wenn nun die Mutter Gottes gemäß ihrem Personalcharakter in besonderer Weise berufen ist, die Menschen zu Christus zu führen, dann sei diese Bestimmung auf einige aktuelle Themen hin konkretisiert. Einmal sei das Anliegen der Neuevangelisierung genannt. Schon auf dem Katholikentag zu Mainz sprach 1948 Ivo Zeiger von Deutschland als einem Missionsland. Man ergriff keine Maßnahmen zur Behebung des Glaubensschwundes. Kardinal Höfner benannte 1980 anlässlich des Papstbesuches die Symptome einer Krise, Kollaps des Gewissens, Unkenntnis der göttlichen Ordnung, mehr Särge als Wiegen, Leugnung der Zuständigkeit der Kirche und so weiter. Wiederum folgen der Erkenntnis keine Taten. Warum nicht? Vielleicht glaubte man 1948, nach der Niederlage des Nationalsozialismus, würde sich die Schwierigkeit von selbst lösen. Als ob je einer von selbst gut geworden wäre. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts überdeckte die euphorische Aufbruchsstimmung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die nüchterne Bestandsaufnahme. Als dann doch die Zahlen der Statistik, Gottesdienstbesuch, Ehescheidungen nicht mehr zu übersehen waren, erfand man das Trostwort von der Wachstumskrise. Für ein marianisches Vorzeichen der notwendigen Neuevangelisierung sprechen die Erfahrungen der Geschichte. In den Glaubenswirren der Reformationszeit gründeten die Jesuiten die Marianische Kongregation. Kurfürst Maximilian 1598 bis 1651 erhielt bei ihnen die Anregungen zu einer starken Marienverehrung. Man übertreibt wohl nicht mit der Behauptung, dass diesem Kurfürst vor allem die Wiederbelebung und der Erhalt des katholischen Glaubens in Deutschland zu verdanken ist. In Frankreich ein weiteres Beispiel für den missionarischen Wert der Marienfrömmigkeit. In Frankreich wurde der katholische Glaube einerseits durch die Hugenotten und durch kirchenfeindliche Literaten und Philosophen wie Voltaire, Rousseau und die sogenannten Enzyklopädisten zersetzt. Die Erneuerung und Verlebendigung des katholischen Glaubens konnte der heilige Ludwig Maria Grignot de Montfort erreichen. Er und sein Orden wirkten vor allem in der Volksmission. Vom paulinischen Leib Christi-Gedanken ausgehend gelang Grignot zu der Einsicht, dass Maria, die das Haupt geboren hat, zugleich auch die Mutter aller Glieder sein muss. Wörtlich, eine Mutter bringt ja weder den Kopf oder das Haupt ohne die Glieder, noch die Glieder ohne das Haupt zur Welt. Sonst wäre es eine Missgeburt der Natur. Haupt und Glieder werden in der Ordnung der Gnade von der gleichen Mutter geboren. Deshalb ist bei der Taufe die Eingliederung in den Leib Christi immer auch Maria beteiligt. Als Volksmissionar stellte Ludwig Maria Grignion fest, dass die Leute zwar getauft sind, aber da sie das Sakrament im Säuglingsalter empfangen haben, das Taufversprechen auch sehr leicht brechen. Die für die Rechristianisierung notwendige Tauferneuerung gestaltet er nun als Marienweihe. Diese versteht er nicht nur als private Frömmigkeitsübung, sondern als Verlebendigung der Taufe mit Hilfe der Mutter Gottes, die auch Mutter der Glieder des Hauptes ist. Der Vorzug dieses Ansatzes, liegt darin, dass Grignion die immer notwendige Tauferneuerung mit der emotional und gnadenhaft bereichernden Mariengestalt zu verbinden gewusst hat. Für Grignion ist Maria das sicherste, schnellste und einfachste Mittel, um Jesus Christus zu besitzen. Bekanntlich war Johannes Paul II. Ein starker Verehrer des heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort. Sein Wahlspruch Totus Tuus war dem Grignonschen Text zur Marienweihe entnommen. Grignion und Johannes Paul II. Wussten um die Notwendigkeit der Neuevangelisierung und kannten ein Programm dazu. Es besteht weniger in endlosen Kommissionssitzungen als in marianischer Gläubigkeit. Die Intensität dieser marianischen Pastoral in Frankreich lässt sich an der Tatsache ablesen, dass der Wirkungskreis der Montfortaner und der Ausbreitung und der Verbreitung des Aufstands in der Vendée um 1793, der 250.000 bis 300.000 Katholiken das Leben kostete. Also die französische Revolution war auch eine Barbarei. Auffälligerweise übereinstimmt, wo die Montfortaner gewirkt haben, da waren die treuen Märtyrer der Vendée. Der vorzüglichste Weg zu Christus führt über Maria. Aber der Weg, so hört man, blockiert das ökumenische Gespräch. Sicher nicht mit den Orthodoxen, mit denen der Dialog noch am ehesten Erfolg verspricht. Wenn man aber die westliche Problemlage, das Gespräch mit den in der Zeit der Reformation entstandenen Konfessionen ins Auge fasst, ergibt sich folgendes Dilemma. Wenn man miteinander beten will, darf man die Mutter nicht um Fürsprache anrufen. Das ist unser Dilemma. Schon lange vor der nachkonziliaren Bildung von ökumenischen Kommissionen schrieb Leo der 13. in der Enzyklika Ad Utricem Populi aus dem Jahr 1895 wörtlich: Wir erklären ausdrücklich, dass wir im Rosenkranzgebet ein ganz ausgezeichnetes Mittel erblicken, um die Sache unserer getrennten Brüder vor ihr bittend zu vertreten. Dies gehört im eigentlichen Sinn in den Amtsbereich ihrer geistlichen Mutterschaft. Also Ökumene ist die Uraufgabe Mariens. wörtlich, denn, also Leo der 13., denn alle jene, die Christus angehören, hat Maria geboren und konnte sie nur gebären in dem einen Glauben, in der Einheit der Liebe. Maria aber, die unser aller Mutter ist, hat die Aufgabe, alle jene gleichsam für Christus wieder zu gebären, die ein unseliges, trauriges Geschick von dieser Einheit weggerissen hat. In der Adhortatio Apostolica Marialis Cultus von 1974 zitiert Paul VI. Diese Stelle von Leo dem 13. und betont, dass es wörtlich dem echten Kult der seligen Jungfrau wesentlich eigen ist, dass in der Verehrung der Mutter der Sohn richtig erkannt, geliebt und verherrlicht wird. So werde der Marienkult der Weg zu Christus. Ähnlich äußert sich Paul VI. Anlässlich der Proklamation Marias zur Mutter der Kirche. Die Konzilsmehrheit hat bekanntlich diesen Titel abgelehnt, weil sie befürchtete, dass damit Maria den Protestanten als Mutter aufgezwungen werde. Der Papst hebt hervor, dass die kindliche Anhänglichkeit an die jungfräuliche Gottesmutter nicht in sich ruht, sondern ihrem Wesen nach die Menschen zu Christus führt. Er bittet Maria, wende deine gütigen Augen unseren getrennten Brüdern zu. Dir möge es gefallen, dass wir bald wieder miteinander verbunden werden. Du hast ja Maria geboren, den Brückenbauer der Menschheit zwischen Gott und den Menschen. Ein ökumenischer Fortschritt im Sinn der Einheit der getrennten Christen, ein Auftrag Christi in seinen Abschiedsreden, wird von vielen Kräften und Bemühungen gefördert. Dazu gehören mitmenschliche Offenheit, theologischer Dialog, um das Denken des anderen besser kennenzulernen. Vor allem aber wird die Einheit ein Geschenk der Gnade sein. Gott hat überraschend die Einheit des deutschen Volkes und den Sturz des Kommunismus herbeigeführt. Er kann sicher auch ein ökumenisches Wunder wirken. Doch bedarf dieses Ziel zuständigen und vertrauensvolles Gebets. Wer dies erkannt hat, wird die Hilfe und Fürbitte der Mutter Christi für die Neuevangelisierung und für die Einheit der Christen dankbar anerkennen, zumal sie die Mutter der Kirche ist. Es ist vermessen und stolz, die hilfreiche Hand auszuschlagen. Dritter Punkt, die Schönheit der Mariengestalt. Die Gestalt der Gottesmutter ist auch von einer Schönheit ganz eigener Art. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Maler sie zur Darstellung ihres Schönheitsideals erwählt. Diese Attraktivität bringt die Literatur in vielen Gedichten, Liedern und Anrufungen zum Ausdruck. In der lauretanischen Litanei wird sie gepriesen als Mutter ohne Makel. Mutter so wunderbar, Mutter du Reine, Mutter der schönen Liebe. Die wunderschön Prächtige ist die schönste von allen. Diese Schönheit ist vor allem geistiger Art. Sie strahlt von innen her. Die unbefleckt Empfangene lässt den Glanz der ursprünglichen, unverderbten Schöpfung ahnen, des urbildlich Schönen, nachdem der Mensch immer noch eine Sehnsucht verspürt. Eine besondere Anziehungskraft übt auf den Menschen die Jungfräulichkeit aus. eine Form von Sexualität und Pornografie, verbildete Mentalität, sieht in der Jungfräulichkeit oft nur Unerfahrenheit und Mangel an Kraft und Mut. Andere Zeiten und Völker hatten ein Gespür für das Frische und Ursprüngliche der Jungfräulichkeit. Zum Beispiel wird im Französischen der Urwald Forêt Vierge, jungfräulicher Wald, genannt. Und die Priesterinnen im alten Rom waren meist zu einem solchen Leben verpflichtet. Freilich galt das jungfräuliche Leben eher im alten Rom als unglückslos. Erst im Christentum wurde es freiwillig erwählt und sein Sinn erfasst. Und zwar als Erste im zeitlichen und ideellen Sinn von Maria. Sie aber hat mit dieser Lebensform gleich einen anderen angesteckt. Josef, den Gerechten. Der spürte, dass er diese Frau, an der Gott in einmaliger Weise gehandelt hat, nicht wie eine normale Ehefrau und ihren Sohn nicht als seinen Sohn ansehen dürfe. So war Josef gerecht, weil er nicht für sich beanspruchen wollte, was ihm nicht gehört. Jungfräulichkeit ist die menschengerechte Form von Ehelosigkeit, die sonst, das heißt außerhalb des christlichen Rahmens, zum Konsumismus des Singles absinkt. Der Single ist in der Regel ein Lebemensch, während die Jungfrau den Wert kennt, um dessen Willen sie auf manches verzichtet. Dass der Mensch nicht nur auf vitaler Sexualität, sondern auf Liebe, und zwar auf eine höhere Liebe, als sie im irdischen Rahmen möglich ist, angelegt ist, ahnt jeder Mensch, falls diese Ahnung nicht von plumper Leidenschaft überdeckt ist, dann findet er in Maria die Verwirklichung eigener Erwartungen, ist von ihr angezogen, die selber ganz wie eine echte Mutter auf ihren Sohn weist. Der vorgegebene Zeitrahmen verbindet die Anziehungskraft der Mariengestalt noch an weiteren Beispielen aufzuzeigen. Ihre Beinamen geben noch viele Möglichkeiten zur Betrachtung. Der geistreiche englische Schriftsteller Chesterton schreibt über den negativen Geist, der es immer verneint und alles kritisch sieht. Der nur auf das Schreckliche hinweisen kann. Seine einzige Gewissheit ist die Gewissheit des Übels. Und dann schreibt er wörtlich. Er bringt das Beispiel von einem jungen Menschen, der sich vor dem Laster schützen will. Er könnte es, indem er an die Infektion denkt, die er sich vielleicht holt. Nehmen wir AIDS. Wörtlich. Er kann sich aber dadurch vor dem Laster schützen, dass er fortwährend an die Jungfrau Maria denkt. Man mag darüber streiten, welche Methode die vernünftigere oder sogar welche die effektivere ist. Aber welche die gesündere ist, dürfte wohl außer Frage stehen. Maria ist gleichsam das Pfund, das Gott der Kirche auf ihrem Weg zu Christus und zur inneren Einheit mitgegeben hat. Die Kirche sollte dieses Pfund nicht vergraben. Dankeschön.
Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Sie hörten einen Vortrag von Professor Dr. Anton Ziegenhaus aus Augsburg, Maria weist uns den Weg zum Christus. Professor Ziegenhaus hielt diesen Vortrag beim Kongress Freude am Glauben im Oktober in Fulda. Es geht nun weiter in der Sendereihe Credo bei Radio Maria Südtirol und bei Radio Horeb. Sie hören einen weiteren Vortrag vom Kongress Freude am Glauben. Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt sprach zum Thema Es gibt die Wahrheit. Sie hören heute den fünften Teil.
Das Thema, das man mir gegeben hat, ist Es gibt die Wahrheit. Auch ohne Ausrufezeichen ist das Muster einer Antwort, also eines Gegenwortes, die Antwort nicht bloß auf eine Frage, sondern auf eine Behauptung. Dass nämlich Leute behaupten, es gibt die Wahrheit nicht. Denn was sollte ich sonst hier dazu sagen, wenn das völlig klar wäre? Also gibt es die Wahrheit? Ich soll sagen, es gibt sie. Ich will in drei Schritten etwas sagen. Erst über die Wahrheit, dann über die Wahrheiten und dann über die Wahrheit. Erstmal Wahrheit. Bekannt ist die Bestimmung von Augustinus, der sagt, wahr ist, was ist. Dann würde also der Satz heißen, es gibt die Wahrheit, es gibt überhaupt was. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Denn dass es irgendwas gibt, bestreitet eigentlich niemand. Denn es gibt ja zumindest den, der alles bestreitet. Und dann dem man das sagen will. Deswegen finde ich es auch nicht eigentlich so gut, dass Augustinus sagt, das Wahre ist das, was ist. Deswegen sagt er dann noch an anderen Stellen, Gott ist die Wahrheit. Ich finde es richtiger zu sagen, dass die Wahrheit das Erscheinen dessen ist, was ist. Das sagt Augustinus an anderen Stellen auch. Er sagt, wahr ist das, was zeigt, was ist. Theologisch gesprochen, nicht der Vater ist die Wahrheit, sondern der Sohn. Denn im Sohn zeigt sich der Vater. Der Sohn ist die Gegenwart des Vaters. Das haben wir heute schon gehört, wiederholt. Warum ist mir das so wichtig? Wenn die Leute Wahrheit und Wirklichkeit gleichsetzen, dann ist das in meinen Augen einer der Hauptgründe dafür, dass die Leute meinen, wir kommen nicht zur Wahrheit. Wenn ich sage, die Wahrheit ist das, was wirklich ist. Und wenn ich dann in einem zweiten Gedanken sage, dadurch, dass ich einer Wirklichkeit begegne, verändere ich die Wirklichkeit. Dann sagen die Leute, ich komme also gar nicht zur Wirklichkeit. Ich will das ein bisschen verdeutlichen. In der Neuzeit hat geherrscht die Physik als die eigentliche Wissenschaft. Und in der Physik, das war mesokosmisch, es ging um Tische, Stühle und so etwas. Ganz egal, wer diese Tische wog oder maß, das ergab für alle dasselbe. Ob wer immer etwas da beobachtet oder maß, es war für alle das Gleiche. Daher dachte die Neuzeit, man kann durch das Subjekt kürzen. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit für sich selbst. Das Subjekt verschwindet und im Maß, wie ich verschwinde, zeigt sich mir die Wirklichkeit. Da kam der große Schock mit der Mikrophysik, dass man entdeckte, durch unser Beobachten verändern wir die Wirklichkeit. Man hat sogar dann den Unterschied gemacht zwischen Realität und Wirklichkeit. Man hat gesagt, Realität sind die Dinge, wie sie an sich sind und für sich sind. Und Wirklichkeit ist das, was sie dann für uns sind. Aber was sie an sich sind, wissen wir gar nicht. Wissen wir, dass die Rosen rot sind, wenn niemand hinguckt? Sodass aus diesem Gedanken der Neuzeit, dass man es unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun hat und Wirklichkeit die Wahrheit ist, es nur einen kleinen Schritt bedeutet, zu diesem Umschlag zu sagen, die Wirklichkeit entzieht sich uns, und die Wahrheit haben wir nicht. Weil man keinen Unterschied gemacht hat zwischen der Wirklichkeit und der Wahrheit. Das war früher nicht so schlimm beim heiligen Augustinus. Es wurde hinterher schlimm. Ist manchmal so bei Dingen. Ich muss also einen Unterschied machen zwischen der Wirklichkeit, wie sie an und für sich ist, wie zum Beispiel Gott in sich selber lebt und ist und wie er sich uns zeigt. Die ganze kantische Philosophie steckt hier drin. Der sagt, es gibt das Ding an sich und das erkennen wir nicht und wir haben es nur mit den Phänomenen zu tun. Wenn man sich früher schon nicht so sehr an Tischen und Stühlen orientiert hätte, sondern an Menschen, hätte man das eigentlich schon immer gewusst. Denn Menschen verändern sich dadurch, dass man sie anguckt. Das wissen wir nicht. Wenn jemand gerade so beschäftigt ist mit stillen Dingen und er wird angeguckt, dann nimmt er den Finger aus der Nase. Wenn er das merkt. Das heißt, dadurch, dass ich erkannt werde, beobachtet werde, ändere ich mich. Man hat gesagt, noch niemals hat sich Herr Müller und Herr Meier unterhalten, sondern immer Meiers Müller mit Müllers Meier. Man ist immer schon durch die mitbestimmt, mit denen man spricht. Darum sagt man, ein Volk hat immer die Regierung, die es verdient. Weil also durch das Miteinanderwirken und Aufeinanderwirken das mit dazugehört. Was ist also nun mit der Rose? Müssen wir wissen, wie sie aussieht, wenn niemand hinguckt? Ist es nicht eine Aussage über die Rose zu sagen, die Rose ist so, dass wenn wir hingucken, gibt's Rot? So haben die mittelalterlichen Autoren gedacht. Die haben gesagt, erkennen ist immer eine Begegnung, eine Vereinigung von Subjekt und Objekt. Und die Erkenntnis ist wie das Kind von Subjekt und Objekt. Im ersten Buch der Bibel wird davon gesagt, dass Adam seine Frau Eva erkannte. Und das ist kein prüdes Gerede. Erkennen heißt ein wechselseitiges sich erschließen, das natürlich ändert. Man ist danach nicht mehr der gleiche, aber immer derselbe. Und das ist genau das, was die Stimme aus dem Dornbusch dem Mose sagt, als er den Namen Gottes erfahren will. Der sagt, ich werde immer derselbe sein. Ich werde der sein, der ich dann sein werde, aber niemals der gleiche. Denk nicht, du könntest mich in die Tasche stecken aufgrund einer Erfahrung. Ich bin der Gott Abrahams und das ist eine Geschichte. Ich bin der Gott Isaaks und das ist eine Geschichte. Ich bin der Gott Jakobs und das ist wieder eine Geschichte. Und ich bin der Gott von jedem von euch, von uns nämlich. Und das sind viele Geschichten. Niemals der gleiche, aber immer derselbe. Und die anderen Geschichten kann man hören, aber man kann sie niemals in derselben Weise erleben. Bei Wittgenstein heißt das so, du kannst Gott nicht mit einem anderen reden hören, sondern du kannst ihn nur hören, wenn du selbst der Angeredete bist. Aber man kann natürlich sehen, wie ein anderer hört. Und das ist ganz wichtig. Und da gehört das hinein, dass wir Berührungspunkte sein sollen für die Menschen, die in uns Gott berühren sollen. Haben wir eben gehört. Aber jeder eben sein Berührungspunkt, jeder seine Geschichte, die dort hineingehört. Also Wahrheit als diese Erscheinung der Wirklichkeit, als das Sich-Zeigen der Wirklichkeit, man könnte noch kürzer sagen, als das Dasein der Wirklichkeit, dass Gott ist. Ist heißt ja nicht, er ist, sondern er ist da und da ist man immer für jemand. Deswegen wissen wir, dass Gott dreieinig ist. Wenn er alleine wäre, für wen sollte er da sein? Und dann gibt es Leute, die sagen, er muss schaffen. Aber was ist das für ein Gott, der uns schaffen muss, damit er da sein kann? Natürlich nicht. Er ist in sich und für sich da, in der Glut und der Fülle seines innergöttlichen Lebens. Und dann als solcher nimmt er uns in dieses Leben hinein. Und nun ist er auch für uns da, damit wir für ihn da sind und füreinander. Also Wahrheit, das Dasein einer Wirklichkeit für. Das Dasein einer Wirklichkeit bei. Ist das jetzt also dann auch zeitgemäßer Relativismus? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, Wahrheiten. Wahrheit ist das Dasein für jemand. Deswegen hat zum Beispiel Johannes Paul II. In seiner großen Enzyklika über die Wahrheit, die Vernunft, den Glauben, unbefangen von Wahrheiten gesprochen. Manche Leute denken, das gibt's nicht. Manche Leute benutzen auch das Wort Wahrheit, um damit nur Meinung zu sagen. Jeder hat seine Meinung und das nennt er dann seine Wahrheit. Und dann haben wir genau das, was Relativismus heißt. Ihr sagt, das ist meine Wahrheit, das ist deine Wahrheit, jedem seine Wahrheit. Wenn man sich davon zu sehr beeindrucken lässt, dann meint man, es gäbe keine Mehrzahl von Wahrheiten. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass genau davon in dieser Enzyklika die Rede ist. Hannes Paul II. Spricht davon, dass es die Wahrheiten gibt. Und dann gibt es darunter zum Beispiel philosophische Wahrheit. Und die philosophische Wahrheit gibt es nochmal in der Mehrzahl. Wahrheiten. So wiederholt die Stimme aus dem Dornbusch, die sagt nicht, ich bin der Gott der Väter Abraham, Isaak und Jakob. Sondern wenn Sie die Stelle im Urtext lesen, wird viermal Gott gesagt. Ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Nicht als ob es vier Götter wären. Vier Erscheinungsweisen, vier Weisen, wie Gott jeweils da ist. Und er ist natürlich auf unendlich viele Weisen da. Ebenso viel, wie es Menschen gibt. Genau das gehört dort nochmal hinein. Also, der Plural taucht hier wieder auf. Es gibt das tatsächlich, dass das hingehört. Und deswegen hat auch Mose ja nicht so einen unmittelbaren Zugang zu dieser Wahrheit. Stellen Sie sich vor, der Mose hätte nichts gewusst von Abraham, Isaak und Jakob. Weil er gesagt hat, was soll ich mit dem Religionsunterricht? Ich warte, bis ich meine Privaterfahrung mache. Nur weil er wusste von diesen Geschichten, kann er diese Antwort verstehen, die ihm gegeben wird. Man kommt nicht einfach alleine für sich zur Wahrheit. Ich habe im ersten Mal gesagt, Wahrheit ist die Wirklichkeit, das Dasein der Wirklichkeit bei jeweils dem Einzelnen. Aber der Einzelne kommt nicht allein dadurch zu weit, sondern dass er zugleich mit anderen darauf hinschaut. Mose weiß, dass er es zu tun hat mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das sagt auch etwas über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, was damals der Abraham natürlich nicht wissen konnte. Der Gott Abrahams ist der, der sein Volk nicht allein lässt und jetzt dem Mose erscheint. Nicht bloß Abraham sagt etwas über Moses, sondern Mose sagt etwas über Abraham. Wir stehen also in der Wahrheit in dieser Gemeinsamkeit. Und deswegen gilt jetzt hier ein Wort Nietzsches, das ich positiv zitieren kann. Nietzsche schreibt, mit Zweien beginnt die Wahrheit. Einer alleine kommt überhaupt nicht auf die Idee, von Wirklichkeit oder Wahrheit zu reden. Ihm begegnet, was ihm begegnet, und was da ist, ist da. Und wenn sich die Dinge ändern, dann ändern sie sich eben. Mal sehen sie rot aus, mal blau, mal gelb, mal rund, mal eckig, wie im Traum. Wundert man sich auch sehr wenig. Manchmal auch, aber an sich wundert man sich beim Wachen mehr über das, dass man sich im Traum nicht gewundert hat, über alles Mögliche. Nee? Diese Punkte dort hineingehört. Nein. Ich habe meine Sicht auf etwas und jetzt kommt ein anderer und sagt von demselben was anderes. Dann komme ich überhaupt auf die Idee, zwischen meiner Ansicht der Sache zu unterscheiden und der Sache selber. Wobei das Wort Ansicht zu denken gibt. Ansicht heißt ja in einem ersten Sinn meine Meinung davon. Aber es ist gar nicht so subjektiv. Ansicht ist ja auch die Seite, die mir eine Wirklichkeit zeigt. Kann man objektiv als Ansichtskarte verschicken. Also, um aber einen Unterschied von Ansicht der Wirklichkeit und Wirklichkeit zu machen, muss ich erst jemanden treffen, dem die Wirklichkeit eine andere Ansicht zeigt. Also die Wahrheit kommt nicht daher, wird erkannt, dass zwei das Gleiche sagen, sondern dass zwei vom selben was Verschiedenes sagen. Dass jeder treu zu seiner Erfahrung steht und sie dem anderen mitteilt. Das heißt, ich komme zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, nicht allein durch meine Augen, sondern auch durch meine Ohren, in denen ich höre, was ein anderer mir sagt, was er gesehen hat. Und ich kann mich an die Stelle des anderen gar nicht hinstellen. Das ist der entscheidende Punkt. Nikolaus von Kues, einer meiner Lieblingslehrer, der hat das deutlich gemacht in seiner schönen Schrift von dem Schauen Gottes. Da hat er den Mönchen vom Tegernsee, die eine Schrift über das mystische Gebet von ihm wollten, ein Bild geschickt des sogenannten Allessehenden. Das war damals modern geworden. Man malt so ein Gesicht im Halbprofil und stellt die Augen so. Und dann sieht dieses Bild, wenn man davor steht, jeden an, der davor steht. Und wenn man da so lang geht, begleitet einen der Blick. Man kann das so in Klöstern und Schlössern so erleben, haben Sie wahrscheinlich alle schon gesehen. Und so ein Bild schickt er denen und sagt, die sollen das im Konvent aufhängen und dann drumherum stehen. Und dann werden sie sehen, wie dieses Bild Gottes jeden anschaut, als ob es nur ihn anschaute. Und wenn sich einer bewegt, dann geht dieses Bild, der Blick mit ihm. Ein genialer Gedanke für diese Verbindung von Dasein Gottes und Geschichtlichkeit im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Ich will auf einen Punkt hinweisen. Wie erkenne ich die eigentliche Göttlichkeit dieses Bildes? Und die eigentliche Göttlichkeit dieses Bildes besteht eben genau darin, in Anführungszeichen, das Bild ist ja nicht göttlich, nicht? Sie verstehen das, ein Bild für. Die Göttlichkeit dieses Bildes besteht darin, dass während es mich so anschaut, als ob es nur mich anschaute, den anderen so anschaut, als ob es nur ihn anschaut. Und jetzt frage ich Sie, wie kann man das erkennen? Also stehen die Mönche alle so brav so in der Runde rum, nicht? Und das Bild schaut mich an und dann sagt der Mitbruder, ja, mich schaut es aber auch an. Und dann sage ich, geh mal zum Augenarzt, das kann nicht sein. Erstmal ist das nicht besonders liebevoll, nicht? Und zweitens bringt es ihn wie mich darum, das zu erkennen, was eigentlich zu erkennen ist. 4 Wochen später, wir stehen wieder im Kreis, ich bin inzwischen in der Tugend fortgeschritten, außerdem ist das andere der Prior, also der sagt, mich schaut das Bild an, dann sage ich, dann gehe ich zum Augenarzt. Auch keine Lösung. Keine Lösung. 3. Versuch. Ich stelle mich dorthin, wo der andere steht. Tatsächlich, das Bild schaut uns beide an, aber jetzt steht hier niemand mehr. Sie sehen, es kann gar nicht anders gehen, als dass ich meinen Augen traue und zugleich dem Wort des anderen, das ich nicht nachprüfen kann. Nur aus beidem zusammen. Nee? Nur aus beidem zusammen, aus Sehen und Hören, gemeinsam kommen wir zur Wahrheit, die unter einer Rücksicht für jeden seine ist, weil keiner gleich ist und nicht jeder von derselben Stelle gucken kann, das aber überhaupt nicht ausschließt, dass es sich um dieselbe Wahrheit handelt. Wie vermeide ich hier den Relativismus? Indem ich kurz sage, es gibt idealtypisch 3 Formen dieser Begegnung. Die erste ist die, ich habe eine bestimmte Erfahrung, ich habe etwas gesehen und der andere ergänzt mir diese Sicht und das tut mir gut. Darum finde ich es sinnvoll, wenn man nicht alleine, sondern zu zweit in eine Ausstellung geht, in einen Film oder irgendetwas, was der eine sieht oder mitnimmt, ergänzt sich durch den anderen. Das ist eine Erfahrung, die wir dauernd miteinander machen. Das ist das Schöne bei Gesprächen. Die zweite Möglichkeit ist, jemand sagt etwas und das, so wie ich es höre, widerspricht strikt meiner Erfahrung. Dann werde ich meine Erfahrung nochmal überprüfen, weil bei Erfahrung ja immer auch eigene Deutung schon mitspielt. Ich überprüfe das, um meine sagen zu sollen. Mein Gewissen verpflichtet mich dazu. Nein, so ist es. Und wenn ich dich richtig verstehe, habe ich dich denn richtig verstanden? Muss ich zu dem, was du sagst, sagen, es ist falsch. Das ist das, was heute die Leute nicht wollen, weil sie sagen, das Leben ist schon so kompliziert, wir müssen es nicht noch komplizierter machen, lassen wir doch jedem seine Wahrheit. Nur, dass dann Wahrheit nur noch Meinung heißt und ich habe keine Möglichkeit, zwischen wahren und falschen Meinungen zu unterscheiden. Das ist ja das Problem, das wir haben und was offenbar auch hinter dem Thema steht, das mir gestellt worden ist. Nein, es gibt die Möglichkeit, dass jemand etwas sagt, wo ich sage, so weit wie ich es verstehe, und du hast mir nochmal bestätigt, bleibe ich dabei zu sagen, das ist falsch. Und das ist ja niemals bloß theoretisch gemeint, sondern auch praktisch. Abtreibung ist sittlich falsch, was immer Leute erzählen wollen. Und führe gar nicht weiter aus. Der dritte Fall ist der schwierigste. Jemand sagt etwas und das verblüfft mich total. Ich kann es nicht zusammenbringen, unmittelbar mit meiner Erfahrung. Aber ich habe auch nicht das Recht zu sagen, das ist falsch. Sowas erlebt man zwischen den Kulturen. Wie wir uns als Religionsphilosophen so treffen, zwischen asiatischen Kollegen. Es gibt schon Dinge, wo ich auch sage, das ist falsch, wenn die sagen, es gibt sowas wie Person nicht. Weil die das mit Individualismus verwechseln. Aber es gibt Punkte, wo ich sage, es ist mir so fremd, ich kann nicht sehen, wie es zusammengeht. Aber ich kann mir auch nicht erlauben, zu sagen, das ist falsch. An sich muss man dafür gar nicht nach Asien gehen, sowas erlebe ich mit meiner Frau zwischendurch genug. Nicht? Also, dass es diesen Punkt gibt zwischen den Geschlechtern, dass man es nicht zusammenbringt, aber auch nicht sagen kann, das ist falsch. Genau in dieser Schwebe, dass das bleibt. Ich glaube, dass so etwas auch zum Beispiel unter den verschiedenen Theologien möglich ist. Und dass da dann sowas hineingehört wie Spannungen zwischen Rana und Balthasar und so weiter. Dass es also solche Punkte gibt, wo man nicht einfach sagen kann, wenn der eine so sagt, der andere muss ja einer Unrecht haben, sondern dass man sagt, das bleibt offenbar in einer Weise stehen, wo keiner von uns die Kraft hat und die beiden sie auch nicht hatten, das wirklich zusammenzubringen, weil sie der liebe Gott sind. Aber wo man zugleich auch nicht sagen kann, eins von beiden muss falsch sein. Nochmal, es gibt die Dinge, wo auch Dinge falsch sind. Schon gehört. Aber nicht immer sind Unvereinbarkeiten solche, wo etwas falsch wird, sondern müssen wir das ertragen und hinnehmen und mal sehen, wie sich das später auflösen wird. Also, dass man das mit zulässt. Die Wahrheit lässt sich nicht in allem vereinen. Denken Sie bloß, was uns da die Exegeten schon über das Neue Testament sagen, kriegt man wirklich die verschiedenen Christologien der Synoptiker, des Johannes, des Paulus in eine Einheit? Oder bleiben da nicht Spannungen, Risse, Unvereinbarkeiten? Weil keiner von uns diese Kraft und diese Möglichkeiten hat, das alles so zusammenzuführen. Also, dass das mitgegeben ist. Aber, was ist nun mit der Wahrheit? Jeder hat treu zu bleiben dem ihm Gesagten. Wenigstens das wäre ja dasselbe. Es gibt also eine Dimension, da muss ich einen Schritt höher gehen, wo ich sage, ganz egal, was einem sich zeigt, er hat gewissenhaft und wahrhaftig zu sein. Das sage ich jetzt erstmal als Philosoph, dass es das gibt, eine Spannung der Wahrheiten, von denen der Papst gesprochen hat, und der Wahrheit, dass man zu den Wahrheiten zu stehen hat, im Unterschied zu Unwahrheiten, Falschheiten, Verkürzungen. Das, meine ich, scheint mir ein Ansatz zu sein, um erst einmal zu sagen, hier sind wir beim tiefsten Punkt der Demütigung des Menschen. Er hat das nämlich in seinem Kern entgegenzunehmen und hat hier nicht selber zu konstruieren und irgendetwas zu tun. Er steht hier nicht einfach in einer Abhängigkeit, sondern er ist in Dienst genommen, in den Dienst dieser Wahrheit. Und wenn er nicht von dem spricht, was nur ihm gesagt worden ist, sagt es niemand sonst. Ich glaube, Sie kennen alle diese bekannte Parabel von Kafka, von dem Gesetz, wo das Tor aufgemacht wird und nur einer hindurchgehen kann und dann wird es geschlossen. Sie müssen dieses Gesetz jetzt in unsere Dialogik hineinnehmen. Jeder von uns hat eine Perspektive und einen Blick auf Gott und auf die Welt und auf den Menschen, den nur er oder sie hat und sonst niemand. Und wenn er nicht davon spricht oder sie, bringt er oder sie alle um diese Facette der Wahrheit. Deswegen haben wir eben etwas über den Mut gehört und die Tapferkeit. Wer nicht von dem spricht, was ihm als Sendung aufgetragen ist für andere, verkürzt für alle die Wahrheit. Das gilt schon philosophisch allgemein, anthropologisch. Und jetzt kennen ja Christen jemanden, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Auch der wieder wird uns zugänglich in den Zeugen, in den Wahrheiten über ihn. Aber er ist derjenige, der erstmal der Zeuge der Wahrheit ist. So heißt es im Timotheusbrief. Er hat das Zeugnis, das schöne Zeugnis gegeben vor Pilatus. Das heißt, die Wahrheit ist erst einmal selber Zeuge. Jesus ist der Zeuge des Vaters. Aber er ist nicht ein Zeuge, der bloß etwas erzählt über, sondern er ist es, indem er die Gegenwart dessen unmittelbar ist. Dass es für diese Gegenwart keine theoretischen Beweise gibt, liegt auf der Hand. Die kürzeste Formel, meine ich, dieser Wahrheit und der Anerkennung dieser Wahrheit ist das Wort, er ist das Ja. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch uns verkündet wurde, war nicht Nein und Ja, sondern in ihm war das Ja. Denn alle Verheißungen Gottes finden durch ihn das Ja und darum ergeht auch das Amen zu Gott, der Lobpreis, durch ihn. Hier wird endgültig seine Wahl bezeugt, absteigend das Dasein Gottes bei uns und aufsteigend unser Dasein bei ihm, dass sich das hier genauso trifft. Und dann bin ich froh, vor Jahren gefunden zu haben, bei Camus einen Satz, da sagt er, die Wahrheit trägt Menschengesicht. Er sagt das in einem Bildband, das ist ein Foto von einem bretonischen Bauer, von seinem Freund fotografiert und Camus hat die Unterschriften zu den Bildern gemacht und hat unter dieses Bild drunter geschrieben, die Wahrheit hat ein Menschengesicht. Was Camus dort ahnt, das dürfen Christen überwältigt bekennen. Wahrheit hat ein Menschengesicht. Das Dasein Gottes bei uns ist ein Mensch und von ihm her jeder von uns Menschen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir nicht wissen, wie er wirklich aussah. Genau. Weil es unsere Gesichter sind, in denen er Gesicht gewinnt. Sub contrario und hoffentlich nicht bloß so. Ich danke Ihnen.
Liebe Hörer von Radio Maria Südtirol und von Radio Horeb, Sie hörten im Rahmen der Senderei Credo einen Vortrag von Professor Dr. Jörg Splett zum Thema »Es gibt die Wahrheit«.